Nele Neuhaus, Wer Wind sät, gelesen von Julia Nachtmann, Hörbuch Hamburg Verlag, 2011. Es waren nicht wenige Informationen, die Kai Ostermann dem Internet über die Bürgerinitiative Keine Windräder im Taunus abgerungen hatte. Die Webseite der Initiative war so aktuell, dass sich dort sogar schon ein Link zum gestrigen Beitrag in der Hessenschau befand. Ostermann spielte den Film auf den großen Monitor im Besprechungsraum des K11. »Das ist Yannis Theodorakis«, erklärte Ostermann, als der dunkelhaarige Mann ins Bild kam. »Wohl der Sprecher der Bürgerinitiative und ihr Webmaster. Außerdem ein ehemaliger Mitarbeiter der WindPro«, ergänzte Cem Altunay. »Theodorakis hat die Firma im Streit verlassen. Außerdem hat er nie seinen Zentralschlüssel abgegeben. Leider konnte ich bis jetzt nicht seinen aktuellen Wohnsitz herausfinden. Die offizielle Anschrift der Bürgerinitiative ist die eines Ludwig Hirtreiter in Eppstein-Ehlhalten.« Hauptkommissar Oliver von Bodenstein nickte nachdenklich. »Mein Vater gehört übrigens auch zu den Windparkgegnern. Ludwig Hirtreiter ist sein ältester und bester Freund.« Die Tür ging auf und Pia trat ein. »Morgen!« Sie lächelte in die Runde und ging zu ihrem Platz, links von Bodenstein. »Habe ich was verpasst?« »Morgen«, sagte er freundlich. »Nein, noch nicht viel. Ich habe gerade erzählt, dass mein Vater sich auch bei dieser Bürgerinitiative gegen die Windräder engagiert.« »Tatsächlich?« Pia grinste belustigt. »Ich kann mir deinen Vater nicht unbedingt mit einem Plakat bei einer Demo vorstellen.« »Ich ehrlich gesagt auch nicht. Leider fällt er aufgrund chronischer Sturheit als Informant aus.« »Wollt ihr erst weitermachen oder kann ich kurz was über die Obduktion von Grossmann sagen, bei der ich eben war?« »Bitte, erst du.« Bodenstein nickte Pia zu. Sie öffnete ihre Tasche und zog ihren Notizblock hervor. »So wie es aussieht, ist Rolf Grossmann an einem Herzinfarkt gestorben. Kein Mord.« »Das kann doch nicht sein«, entgegnete Cem Altunay. »Was ist mit dem Schuhabdruck und dem Stück Latexhandschuh?« »Was genau passiert ist, kann die Obduktion natürlich nicht klären«, antwortete Pia. »Henning vermutet, dass Grossmann einen Herzinfarkt erlitten hat und daraufhin die Treppe hinuntergefallen ist. Aber jetzt kommt's. Jemand muss versucht haben, Grossmann zu reanimieren. Dafür sprechen Brüche des Brustbeins und der Rippen und die äußerlichen Hautquetschungen. Entweder als Folge des Sturzes oder des Reanimationsversuches riss die Herzaorta und Grossmann verblutete innerlich.« »Aber die Treppe war doch auch voller Blut«, wandte Katrin Fachinger ein. »Er hatte Nasenbluten, vielleicht durch die Aufregung. Wegen seines Herzleidens nahm er Blutverdünner, deshalb fiel diese Blutung womöglich ziemlich heftig aus. Außerdem hat er sich eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen.« Ein paar Sekunden lang sagte niemand etwas. »Das würde bedeuten, dass der Einbrecher ihn zu Tode erschreckt hat, aber noch versuchte, ihm das Leben zu retten«, resümierte Bodenstein nachdenklich. »Genau«, Pia nickte. »An der Vorderseite von Grossmanns Kleidung fanden sich Unmengen von Textilfaserspuren. Jemand muss auf ihm gesessen und eine Herzdruckmassage versucht haben. Leider vergeblich. Aber so haben wir wenigstens ein paar Spuren, zusätzlich zum Schuhabdruck und der abgerissenen Fingerkuppe eines Latexhandschuhs.« »Wir hatten schon weniger«, sagte Ostermann optimistisch. »Mit etwas Glück hatte der Kerl einen ausgefallenen Schuhgeschmack oder wir haben seine DNA schon im System.« »Heute Mittag kriegen wir den vorläufigen Obduktionsbericht. Ach ja, Grossmann war ziemlich betrunken, als er starb. Er hatte 1,7 Promille im Blut.« »Genau genommen ist es nicht mehr unsere Sache, oder?« fragte Ostermann in die Runde. »Es war ein Einbruch, und wenn die WindPro das nicht weiter verfolgt, dann war's das.«
»Es gab einen Toten«, widersprach Pia, »und bis jetzt haben wir den Tathergang überhaupt noch nicht rekonstruiert. Es kann ja auch sein, dass der Einbrecher ihn die Treppe hinunter geschubst hat und dann in einem Anfall von Reue versucht hat, ihn zu retten. Das würde dafür sprechen, dass es kein Profi war.«
»Die Ermittlungen laufen erstmal weiter, bis wir ein Tötungsdelikt ausschließen können«, bestätigte Bodenstein. Dann wandte sich die Runde wieder der Bürgerinitiative und Yannis Theodorakis zu.
»Die Erwähnung der vernichteten Hamster ist eine ganz eindeutige Spur«, sagte Kollegin Katrin Fachinger voller Überzeugung. »Das kann kein Zufall sein.«
»Es ist beinahe zu eindeutig«, fand Pia. »Ich habe die halbe Nacht darüber nachgedacht.
Wenn ich dem Chef der Firma, die den Windpark bauen will, einen toten Hamster auf den Tisch gelegt und nebenbei noch einen Toten hinterlassen hätte, hätte ich wohl kaum die Hamster auch noch im Fernsehen erwähnt. Tyson ist für mich auch verdächtig. Er hat uns ein paar Mal angelogen und sein Alibi wurde nur von seiner Ehefrau bestätigt, mit der er sich abgesprochen haben kann. Aber unser erster Verdächtiger ist trotzdem dieser Theodorakis. Er hat noch einen Zentralschlüssel für das Firmengebäude und macht der Windpro mit seinem Wissen Probleme. Wir sollten ihn uns vornehmen.
Wir wissen nicht, wo er wohnt, wiederholte Jem bedauernd.
Das finden wir heraus, sagte Bodenstein. Spätestens morgen Abend wird er auf dieser Versammlung auftauchen. Mein Vater auch. Und vielleicht sogar unsere Einbrecher.